Ich würde an dieser Stelle erst nochmal Danke sagen. Danke an diejenigen, die gerade letzte Woche bei unserem ökumenischen Fest Kirche am Markt auf dem Marktplatz noch ganz tatkräftig mitgeholfen haben. Dann waren da doch einige von uns noch mit dabei, die mitgeholfen haben beim Bänke aufbauen, dass das alles funktioniert und auch beim Abbauen wieder, die die Holzklötze geholt haben aus dem wilden Vogelsberg und sie auch wieder zurückgebracht haben, die wir, damit wir da die zigtausend Bausteine auf dem Marktplatz hatten. Es waren auch einige dabei von euch, die haben gespült. Obwohl wir keine feste Spülzeit haben, haben wir mehr gespült als die anderen, hatte ich das Gefühl am Schluss. Also vielen, vielen Dank allen, die mitbeteiligt waren, dass das so ein schönes Fest wurde und vor allen Dingen so ein gutes Miteinander wurde auf dem Marktplatz. Allgemein, wenn ich zurückgucke, die letzten Wochen, was hatten wir für tolle Veranstaltungen? Ja, Kirche am Markt, der Pfadfindergottesdienst, Altstadtfestgottesdienst auch wieder auf dem Marktplatz. Und dann vor den Ferien, vor der Sommerpause, gab es den Familiennachmittag. Es gab die Gottesdienste mit dem biblischen Unterricht und so weiter und so fort. Und wer von euch denkt, das waren gute Veranstaltungen, die es wert sind, meldet euch mal, die ihr dabei waren. Ja, genau. Finde ich auch. Absolut. Jede dieser Veranstaltungen war super und ich freue mich darüber, dass wir diese ganzen Projekte, diesen ganzen Gruppen und diesen ganzen Dinge in unserer Gemeinde haben. Und gleichzeitig fordere ich euch mal raus, sagt, wem war es eigentlich zu viel Sonderveranstaltung? Traut euch. Ja, genau. Habe ich auch so erlebt. Ging mir auch so. Ja, man hat ja manchmal so das Gefühl, alles, was so in der Gemeinde läuft und wie das läuft, der Pastor, der findet das super. Der hat sich das so überlegt, dann muss das gut sein. Nee, ich leide da auch an manchen Dingen und dachte, ach ja, eigentlich wäre es schön gewesen, wir hätten auch mal ein bisschen mehr hier in unserem Raum miteinander wieder Gottesdienst feiern können. Nächstes Jahr wird es anders, verspreche ich euch. So ist das ja bei vielen Dingen. Wir kommen mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen vielleicht auch in unsere Gemeinde hinein. Bernd hat uns am Anfang eben damit hineingenommen, dass wenn wir so auf die Welt schauen, dass da manche Spannungen entstehen bei uns. Dass wir merken, auf der einen Seite ist da was Gutes und auf der anderen Seite ist da eine sehr große Spannung. Wir stehen mittendrin und so ist das im Gemeindeleben ja auch. Ja, wer von euch, ich fordere euch noch ein bisschen raus, also keine Angst, wenn ihr euch meldet, es wird keiner rausgeschmissen. So, Ordner, das war's. Nee. Also seid mal ganz ehrlich heute Morgen. Wer von euch wünscht sich gerne auch mal wieder alte Choräle und so ein bisschen liturgische Gottesdienste? Danke. Wer von euch sitzt hier und sagt, ja, aber ich hätte es gerne ein bisschen mehr mit Heiligem Geist, ein bisschen euphorischer, dass wir wirklich so Ministry-Zeiten haben und der Geist Gottes spürbar wird, wir seine Gegenwart erleben? Gehen auch einige Hände hoch, ja. Kann ich auch nachvollziehen. Wer von euch wünscht sich denn kürzere Predigten? Alles klar. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Bedürfnisse und das ist auch alles gut. Und ich kann die alle total nachvollziehen. Und von meinem Typ her würde ich es euch am liebsten auch allen recht machen. Ich weiß einerseits, es funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, ob es sinnvoll wäre. Ob es darum überhaupt geht. Oder ob es nicht um eine ganz andere Perspektive geht. Ich habe euch heute Morgen mal mein Fernglas mitgebracht. Möchte euch ein kleines Bild von dem Fernglas mit reinnehmen, was mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung zu unserem Herzensbildungskurs, der gerade läuft. Da sind wir mit einigen Leuten wieder beisammen und gucken, wie das so ist mit unserer Identität und der Kommunikation mit Gott, wie das aussieht. Und dabei ist mir dieses Fernglas wichtig geworden. Ich weiß nicht, wir hatten bei uns zu Hause früher auch so Ferngläser in der Schublade liegen. Und als Kinder, dann holst du die raus und dann spielst du damit. Und ganz oft läufst du dann so durch die Wohnung, ja, falsch rum. Und wenn du falsch rum durchs Fernglas guckst, das ist richtig cool, dann ist alles nämlich extrem weit weg. Es ist wie so ein Tunnel, der Blick wird relativ eng und es ist alles sehr weit weg, bis du dann merkst, dass du am Schrank angekommen bist. Ich habe manchmal das Gefühl, wir als Christen, wir leben auch mit diesem Fernglas und gucken falsch rum durch. Weil was passiert, wenn ich falsch rum durch dieses Fernglas gucke? Alles um mich herum wird ziemlich klein und ich werde im Verhältnis dazu ziemlich groß. Vielleicht möchte Gott uns manchmal wieder sagen, du, mein Lieber, nimm das Fernglas mal wieder richtig rum in die Hand. Guck mal durch. Und dann sieht das ganz anders aus. Dann wird auf einmal das, was ich anschaue, richtig groß. Und ich sehe die Feinheiten, ich sehe das, worum es da eigentlich geht. Und ich werde dabei ein bisschen kleiner. Und gerade wenn wir, und Das gilt nicht für alle Lebensbereiche, ja. Das will ich überhaupt nicht sagen. Also dieser Vergleich hinkt, wenn wir es auf alle Lebensbereiche beziehen. Aber wenn wir heute mal über Gottesdienst reden, wenn wir heute auch mal über Gemeinde reden, dann finde ich diesen Vergleich mit dem Fernglas sehr passend. Wie kommen wir hierher? Wie halten wir unser Fernglas? Schauen wir so durch, dass wir möglichst vieles so ein bisschen wahrnehmen und wir ganz groß sind dabei? Oder drehen wir es rum und schauen auf Gott, dass er ganz groß wird und wir vielleicht ein bisschen kleiner? Ich musste dabei bei diesen Gedanken und auch bei diesen, ich sag jetzt mal so, eigenen Emotionen auch, die man so hat, dieses Hin- und Hergerissensein, was Bernd am Anfang sehr schön deutlich gemacht hat, an einen Bibeltext denken, den ich im Urlaub gelesen habe. Und den würde ich euch gerne erläutern und dann lesen wir den auch gleich, den Abschnitt, um den es geht, miteinander. Es, aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, nachdem an Pfingsten der Heilige Geist kam und die Jünger sozusagen begeistert unterwegs waren und die Gemeinde wuchs, also diese erste Gemeinde entstanden ist und immer mehr Christen dazukamen, die alles miteinander teilten und sich jeden Tag trafen, um Gottesdienste zu feiern, um Abendmahl zu feiern. Die waren richtig euphorisch unterwegs, glaube ich. Und dann gehen Petrus und Johannes gehen in den Tempel und wollten da, glaube ich, einfach an den Tempeltreffen, an den Tempelgottesdiensten teilnehmen. Und dann sehen sie diesen Gelähmten, der da schon immer an der Pforte sitzt, sein Leben lang gelähmt ist und bettelt am Eingang des Tempels. Und er fragt sie um Geld und er sagt, hey, Silber, Gold haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Steh auf, nimm deine Matte hier und geh mit. Und der wird gesund, der steht auf, der wird geheilt von seiner Lähmung, was auch immer die Ursache dafür war. Und dann fangen sie an, den Leuten im Tempel, die das alle mitkriegen, die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Verkünden das Evangelium, diese frohe Botschaft und wieder kommen ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus und irgendwie total positiv. Das kriegen aber auch manche mit, die das nicht so positiv finden. So, und die sperren sie dann einfach erstmal ein. Sie nehmen die beiden mit, die machen zu viel Aufruhr, was ist hier eigentlich los? Die werden erstmal ins Gefängnis gesteckt. Dann überlegen sich der Hohe Rat und so weiter, die treffen sich dann und überlegen sich, was machen wir jetzt mit den beiden, wenn die da Jesus verkünden? Und sie kommen zu dem Ergebnis, naja, da ist jetzt einer gesund geworden. Das können wir jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie schlecht war oder irgendwie was Böses war. Insofern können wir sie dafür jetzt nicht bestrafen. Aber wir geben ihnen nochmal sehr deutlich und mit Nachdruck mit, wenn irgendeiner von euch in Zukunft wieder von diesem Jesus erzählt und den in der Öffentlichkeit verkündigt, dann habt ihr echte Probleme. Dann wird es richtig hart für euch. Gesagt, getan. Und dann kommt folgende Passage, die wir miteinander lesen. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Musik. Das war so ein Abschnitt, also so die Geschichten aus der Apostelgeschichte, die also mir zumindest sind die irgendwie geläufig, die habe ich schon mal gehört, aber dieser Abschnitt, der war mir gar nicht so bewusst. Dass es hier wirklich so einen richtigen Abschnitt gibt in der Apostelgeschichte, wo beschrieben steht, wie die Gemeinde reagiert auf diese Situation. Reagiert auf diese Spannung, die sie an dieser Stelle auch erleben. Auf der einen Seite wahrzunehmen, guck mal, was hier passiert. Hier werden Kranke gesund. Hier kommen jeden Tag Menschen zum Glauben. Wir erleben das, wie Wunder passieren. Wir erleben eine Gemeinschaft, die so intensiv ist, wie wir es noch nie erlebt haben vorher. Wie großartig ist das denn? Und auf der anderen Seite, wow, das ist eine Riesengefahr. Und ich weiß nicht, ob sie es damals schon erahnt haben oder erahnen konnten, was dann in den nächsten Monaten und Jahren auf sie wartet. Denn das war Verfolgung. Die meisten von denen sind geflohen. Die mussten irgendwo anders dann hinziehen und dort Gemeinde bauen, weil es einfach zu gefährlich war. Einige sind ermordet worden. Ich glaube schon, dass die davon ein bisschen was mitbekommen haben, welche Spannung da liegt. Und das drücken sie ja auch aus, wenn sie davon beschreiben, wie die Völker aufbegehren und wie das jetzt spürbar wird in ihrer Situation. Die Frage ist, und die ich mit uns gerne einfach teilen möchte heute Morgen, wie haben sie reagiert? Und vielleicht ist das für uns auch eine kleine Hilfe, in diesen Spannungssituationen zu reagieren oder einen Weg zu finden, mit dieser Spannung umzugehen in guter Art und Weise. Was also haben sie gemacht? Mein erster Punkt heißt realisieren. Sich etwas verwirklichen. Was war die erste Reaktion der Christen in dieser Gemeinde? Sie sind zusammengekommen. Sie sind zusammengekommen und haben mit lauter Stimme ausgesprochen, in welcher Spannung sie stehen. So haben sie ihr Gebet angefangen. Realisieren klingt bei uns ja manchmal so, ja, okay, ich habe es verstanden. Das verstehen wir unter realisieren. Aber ist das Realisieren, zu sagen, ich habe es verstanden? Gehört zu dem Realisieren eigentlich nicht noch viel mehr dazu? Also ich merke zum Beispiel, ich brauche andere, um Dinge richtig zu realisieren. Da, wo ich anfange, mit anderen über Dinge zu sprechen, Worte zu finden, es auszusprechen, da wird es real. Vorher sind das irgendwelche, na, Hirngespinste vielleicht nicht, aber Gedanken, die ich habe, vielleicht auch Gefühle, die ich habe. Dinge, die so in mir wabern, die ich manchmal gar nicht so richtig greifen kann. Aber da, wo ich anfange, die Dinge auszusprechen, mit jemandem zu teilen, und zwar in guter Art und Weise, nicht im Sinne von, das haben wir leider viel zu oft, ich suche jemanden, der es genauso empfindet, weil wir dann miteinander Opfer sein können und da fühlt es sich doch irgendwie besser an. Nee, das ist nicht damit gemeint. Die in der Gemeinde, die kamen nicht zusammen, um zu sagen, ach ja, wie schlimm die wieder sind. Die Bösen alle, lasst uns da mal draufhauen. So. Verbal, emotional. Nein, sie sind zusammengekommen, um sich an Gott zu wenden, um sich an ihn zu richten. Und sie sind ganz ehrlich dabei. Sie drücken alles aus. Und das ist mir auch wichtig. Realisieren und nicht in der guten Art und Weise bedeutet nicht, dass meine Emotionen, dass das, was ich fühle, dass das, was ich denke, nicht Raum hat. Ganz im Gegenteil, das ist total wichtig. Aber indem ich es mit jemand anderem teile, realisiere ich auch, was davon vielleicht jetzt wirklich hier hingehört, was davon gut ist und was vielleicht auch einfach keinen Platz haben sollte. Und dann beten sie mit einer Stimme. Wann haben wir das letzte Mal mit einer Stimme gebetet? Ja, wir beten nachher wieder das Vaterunser. Ja? Da beten wir natürlich alle mit einer Stimme. Da benutzen wir alle diesen gleichen Wortlaut und verbinden uns. Deswegen ist das auch toll, dass wir das Vaterunser miteinander beten, weil davon ein bisschen was zum Ausdruck kommt, von diesem Einswerden im Gebet vor Gott. Aber mit einer Stimme zu beten bedeutet ja noch mehr, als nur die gleichen Worte zur gleichen Zeit zu sagen. Sondern es bedeutet, sich miteinander eins zu werden in dem, wie man vor Gott tritt. Mit einem Anliegen. Das lässt sich gar nicht so leicht runterbrechen und zu sagen, mach das, mach das, mach das und dann hast du das, dann funktioniert das. Ich glaube, es ist ganz stark eine Haltungsfrage. Eine Haltungsfrage, wie wir zusammenstehen. Vielleicht auch wieder so eine Fernglasfrage. Um was geht's denn bei dem, wie wir vor Gott treten? Um mich? Wie ich mich gerade fühle? Was ich gerade für Bedürfnisse habe? Was ich gerade wichtig finde? Oder geht es um Gott? Und das ist der gemeinsame Nenner. Das ist der, der uns eint. Realisieren. Gemeinsam und mit einer Stimme. Der zweite Gedanke. Fokussieren. Die Augen richten auf etwas, bedeutet fokussieren. Ja, das passt dieses Fernglasbild sehr gut. Es ist genau das, was diese Menschen aus der Gemeinde tun. Sie richten ihren Fokus. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, eben als wir diesen Text vorgelesen haben, sie beginnen erstmal mit Anbetung. Sie sprechen aus, gemeinsam und mit einer Stimme, wer Gott ist. Dass er der allmächtige Gott ist. Dass er erhaben ist. Dass er über allem thront. Dass es keinen außer ihm gibt. Sie machen sich eins vor Gott und beten ihn an. Ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, wenn wir anfangen zu beten und wenn wir den Spannungen begegnen wollen, dass wir den Fokus auf Gott richten und entdecken, wer er ist und wie er ist. Das beinhaltet unter anderem auch, dass er größer ist als das, was ich verstehen kann und begreifen kann. Und dann kam ein relativ langer Teil in diesem Text, wo es darum ging, Geschichte zu beschreiben. Spannend, oder? Wann fangen die da von König David an und der irgendwas und so? Was? Hä? Hat doch gar nichts mit der Situation zu tun, denkt man erst. Warum beten die da jetzt so biblische Geschichte runter? Weil sie sich fokussieren. Weil sie sich erstmal auf die Aussagen der Bibel stützen. Weil sie sagen, wir nehmen das, was da uns beschrieben steht, das, was Gott uns offenbart hat, darauf stellen wir uns. Das nehmen wir ernst. Das ist unser Ausgangspunkt. Das ist die Basis, von der wir auf unsere Situation gucken. Wir ordnen uns ein in diese Geschichte Gottes. Wir nehmen seine Verheißungen ernst. Wir setzen unser Vertrauen auf das, was er gesagt hat. Jetzt könnte ich wieder die Frage stellen, wann machen wir das? Ich hätte vorhin auch die Frage stellen können noch, das hab ich vergessen, wer wünscht sich mehr Schwarzbrot in den Predigten? Ja, es ist so eine, für alle, die nicht christlich sozialisiert aus so einem Hintergrund kommen, die denken, Schwarzbrot, was will der jetzt von uns? Geht drum, also dass die Botschaft, die verkündet wird, also so richtig Gehalt hat, so richtig tief aus der Bibel kommt. Es ist aber gar nicht immer so einfach mit dem, wo ist der Gehalt drin? Und ich wünsche mir, dass wir alle auf der Suche sind, dass wir nicht warten, bis irgendeiner uns Schwarzbrot predigt oder auch irgendwas anderes, sondern dass wir uns auf die Suche machen und sagen, wie kann ich meine Gedanken, wie kann ich meinen Fokus, wie kann ich mein Leben auf die Verheißungen, auf die Grundlagen der Bibel gründen? Und das Beste ist, einfach mal zu lesen und anzufangen. Fokussieren, die Augen richten. Und das Dritte, assimilieren. Spannendes Wort. Da könnt ihr mal nachschlagen. Ich habe extra eins genommen, was vielleicht der ein oder andere nicht direkt was damit anfangen kann. Könnt ihr es euch mal merken, könnt zu Hause noch mal ein bisschen kneten. Etwas angeeignet bekommen. Also es ist nicht sich etwas aneignen oder sich etwas zu eigen machen. Das ist es nicht, weil das ist viel zu aktiv. Ja, wenn ich mir etwas zu eigen mache, dann tue ich das. Dann ist es meine Leistung. Ich tue etwas und das nehme ich jetzt und dann kann ich damit leben. Nein, das Assimilieren ist viel mehr passiv, weil es geschieht. Du wirst von deinem Kulturkreis, in dem du lebst, geprägt. Und du eignest dir Denkweisen, Verhaltensweisen an, einfach weil du in diese Miteinander lebst und es sozusagen übernimmst. Manchmal oder ganz oft auch ganz unbewusst übernimmst. Was beten die eigentlich hier? Jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo die Gemeinde sich an Gott wendet mit ihrer Bitte. Ja, sie haben angefangen, sich zu sammeln, eins zu werden vor Gott, mit einer Stimme zu sprechen. Dann haben sie Gott angebetet, ihn in den Fokus gesetzt, haben sich auf das Wort Gottes gegründet, ihre Situation eingeordnet. Sind Teil geworden dieser Geschichte Gottes. Und jetzt formulieren sie ihre Bitte. Was ist die Bitte, die Sie formulieren? Die Bitte ist, bring sie alle zum Schweigen. Mach, dass die keine Macht über uns haben. Mach doch bitte, dass die Umstände sich ändern. Nein, es ist nicht. Es ist genau nicht das, was sie bitten. Worum sie beten ist, gib uns die innere Kraft. Gib uns den Mut, in dieser Situation unerschrocken und frei die Botschaft weiter zu verkündigen. Und dann hängen sie noch eine Bitte dran. Und dann bitten sie Gott und dann schenk deine Kraft da hinein, dass dadurch Zeichen und Wunder geschehen. Sagen, eigne uns etwas an. Mach, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ändere nicht das Außen, damit ich so bleiben kann, wie ich bin. Und dann ist alles gut. Sondern verändere mich. Verändere mich von innen. Komm du, Gott, in mir zur Entfaltung. Schenk mir diese Stärke. Schenk mir diese Kraft, die ich vielleicht von mir alleine nicht habe. Schenk mir, dass ich so leben kann, wie es dir gefällt. Schenk mir, dass ich zum Segen werden kann für andere. Schenk mir, dass du mir wichtiger bist als das, was ich so in mir trage, wo ich mich lieber zurückziehen würde oder vielleicht das, was die anderen über mich denken. Schenk mir, dass ich keine Angst haben brauche vor Reaktionen, die dann vielleicht kommen, wenn ich mit dir auf dem Weg bin. Das ist die Reaktion dieser Gemeinde. Und ich fand das sehr bemerkenswert und bewundernswert. Und ich merke immer wieder selbst bei mir auch, oh, ich wünsche mir mehr davon. Ich brauche das immer wieder zu assimilieren, in der Gegenwart Gottes von ihm zu empfangen und von ihm verändert zu werden. Paulus schreibt es an die Römer. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkens, damit ihr den Willen Gottes erkennen könnt und dann entleben könnt und tun könnt. Was passiert am Ende dieser Geschichte, nachdem diese Gemeinde gebetet hat? Die Erde bebt. Die Erde bebt und es steht da, und sie werden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Die Kraft Gottes, um die sie gebeten haben, die kommt hinein. Und sie gehen unerschrocken raus und verkündigen wieder die Botschaft. Gott hat die äußeren Umstände nicht geändert. Gott hat die nicht alle verstummen lassen, die gegen sie waren. Ganz im Gegenteil, in den nächsten, wie gesagt, Monaten und Jahren wird es eher noch schwieriger werden. Aber Gott hat sie zugerüstet, hat sie ausgerüstet mit dem, was sie brauchten, das zu leben. Ich wünsche mir sehr, dass wir das Fernglas richtig rumhalten. Dass wir uns nicht verlieren, auch nicht als Gemeinde verlieren in all den Dingen, die gut wären, die möglich wären, sicherlich, in all den Unterschieden, die wir haben, sondern dass wir uns eins machen. Dass wir zusammenkommen und mit einer Stimme vor Gott reden. Und mit Stimme heißt auch, dass deine Stimme wichtig ist. Also nicht nur, naja, da sind ein paar vorne, die überlegen sich irgendwas und ich bin jetzt das Schäfchen, was hinterherlaufen muss und sag zu allem ja, nein, überhaupt nicht. Deine Stimme ist wichtig, deine Gedanken, deine Gefühle, die sind wichtig, die gehören mit dazu. Und vielleicht sorgt das auch mal für Spannung, wenn wir dieses Miteinander aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen sind. Die Frage ist auch da, wie reden wir miteinander? Reden wir miteinander im Sinne von, ich bin richtig, du bist falsch? So, jetzt kannst du dich entscheiden, entweder machst du es anders oder ich gehe. Oder reden wir miteinander auf der Ebene von, ja, wir haben unterschiedliche Gedanken, Gefühle, Erkenntnisse, Wahrnehmungen. Wie können wir trotzdem gut damit umgehen? Wie können wir einander helfen, damit umzugehen und vielleicht sogar manches davon zu erleben und trotzdem gemeinsam mit einer Stimme vor Gott stehen, ihm die Ehre geben, ihn anbeten. Und bei Anbetung geht es nicht um Musik. Ja, die soll uns nur helfen, den Fokus zu richten oder irgendwie die Dinge vom Kopf ins Herz sacken zu lassen. Da kann Musik echt hilfreich sein. Es geht um den Fokus, auf den wir blicken. Und dann lasst uns beten. Lasst uns beten, nicht, dass alle Dinge, die uns irgendwie in Spannung führen oder in Spannung bringen, dass Gott die einfach alle wegnimmt. Denn ich befürchte, wir werden enttäuscht werden auf diesem Weg. Ich befürchte, dass Gott das nicht tun wird, dass er einfach alles wegnimmt, was uns stört. Lasst uns lieber dafür beten, dass wir damit umgehen können, dass wir die Stärke haben und dass wir seine Kraft in unserem Leben, in unserem Inneren und auch in unserer Wirkung erfahren dürfen. Jetzt sollte die Erde beben, aber tut sie gerade nicht, macht nichts. Ich bete an dieser Stelle. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du derjenige bist, der in diese Welt gekommen ist und dem es nicht darum ging, wie du selbst hier groß bist, dass du das alles erfüllt bekommst, was deine Bedürfnisse vielleicht waren, sondern ganz im Gegenteil. Du hast dich hingegeben mit allem, was du hast, um uns zu dienen. Aber es wird auch beschrieben, dass du in jedem Augenblick in dieser Verbindung mit Gott dem Vater warst und aus dieser Perspektive heraus all das Leben, all das gehen konntest. Herr, ich danke dir dafür, dass du bereit warst dafür. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du nicht gesagt hast, ach nee, keine Lust. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht begriffen, was es dich gekostet hat. Jesus, und wenn du uns einlädst, dir nachzufolgen, dann bedeutet das vor allen Dingen auch, den gleichen Fokus zu haben, den du hattest. Schenk, dass wir das hinkriegen, dass wir dich, dreieiniger Gott, ganz stark im Blick haben und deine Größe sehen, wer du bist und wie du bist und unser Blick nicht immer nach rechts und links geht mit all den Dingen, die von außen kommen, sondern wir mit unserem Blick bei dir sind und uns von da prägen lassen, von da geformt werden und all das empfangen, was du für uns hast, damit wir furchtlos, damit wir klar, liebevoll, im Vertrauen, freimütig und mutig mit dir leben und dich bezeugen können. Schenk uns auch als Gemeinde immer wieder dieses Miteinander ringen und das ist aber auch das vor allen Dingen das Einswerden vor dir. Und lass uns auch immer mal wieder erleben, wie gefühlt zumindest unsere geistliche Erde bebt. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass wir das auch immer wieder einzeln hier in unserer Runde erleben dürfen, wie du Menschen anrührst, wie Menschen dir begegnen, wie du sie rufst, wie du alte Grenzen überwindest, Verletzungen heilst. Herr, ich danke dir dafür, dass das auch immer wieder vorkommt. Aber bestärke uns auch, dass wir dich verkünden in dieser Welt, die voller Spannung ist. Nicht, weil wir sie lösen können, sondern weil du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Amen. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Das Abendmahl, ein Ausdruck dessen, wer im Fokus steht. Ein Ausdruck dessen, dass wir sagen, Jesus Christus, du bist mein Fokus. Du bist für mich ans Kreuz gegangen, du bist für mich gestorben und du lädst mich ein, mit dir zum ewigen Leben aufzustehen. Und als Jesus das mit seinen Jüngern gefeiert hat, da war ihm durchaus bewusst, was vor ihnen liegt. Da war ihm durchaus bewusst, in welche Spannungen sie in den nächsten Jahren hineinkommen werden. Und er sagt, hört nicht auf zu feiern, sondern lasst euren Fokus immer wieder richten, wenn ihr das feiert. Und deswegen tut es regelmäßig. Und das ist auch der Grund, weshalb wir regelmäßig Abendmahl feiern. Nicht, weil uns das einmal mehr Abendmahl feiern näher zu Gott bringt oder eher das ewige Leben bringt als anderen. Überhaupt nicht. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die einmalige Entscheidung für Jesus Christus ausreicht, um bei ihm zu sein. Aber die Frage ist, wie leben wir? Und wenn du Stärkung für dein Leben haben willst und wenn du den Fokus für dein Leben haben willst, aus dem du heraus leben kannst, dann kann das Abendmahl einfach eine Hilfe sein, dass wir als Gemeinde aufstehen, mit einer Stimme gemeinsam an diesen Ort kommen und von ihm empfangen. Wir vertrauen darauf, dass er, wie er es zugesagt hat, hier mitten unter uns ist, wenn wir in seinem Namen uns versammeln.